und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast oder wie der Olli immer sagt, eurem Literaturpodcast.
Ganz genau.
Hallo Olli.
Hallo Lukas.
Wo schon von dir die Rede ist. Geht's dir gut?
Ja, wir haben uns gerade jetzt ein bisschen dran drumherum getänzelt, dass wir jetzt irgendwie anfangen und uns mit Florent und seinen Schwierigkeiten im Leben beschäftigen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und steigen jetzt einfach ein.
Es macht genauso viel Spaß wie die letzten drei Folgen, ne? Drei Folgen haben
wir aufgenommen. Es nimmt ab.
Es nimmt ab,
ja. Ja,
der Spaß nimmt ab. Ja. Wir strudeln immer tiefer rein sozusagen in den Wahnsinn, in den, naja, Wahnsinn kann man es ja nicht mal nennen, in diese Lethargie von Florent Claude. Wir haben auch gar nicht gesagt, was wir lesen. Serotonin lesen wir natürlich weiterhin von Michel Houellebecq aus dem Jahr 2019. Es gibt genau eine deutsche Version, die man erwerben kann aus dem Dumont Verlag in Köln. Und in dieser Episode besprechen wir die Seiten 148 bis 201. Ja, kommen wir zum ersten glücklichen Teil.
Ne, pass auf, wir können ja, bevor wir jetzt hier so ein bisschen rumtellen, wir können ja mal ganz kurz sprechen, wie es uns so geht.
Ach so.
Wir haben ja vorher schon mal gesprochen. Also, es ist wirklich schwierig, würde ich es jetzt intellektuell vielleicht nicht bezeichnen, aber irgendwie macht das auch wenig Spaß, oder? Also dieses Ding da zu lesen und sich mit Florent zu beschäftigen. Hm. Ich versuche immer, ihn irgendwie als sympathische Ecken von ihm noch irgendwie zu finden, damit ich sagen kann, ja, komm, das ist jetzt unser einziger Bezugspunkt für diese Geschichte. Lass uns da, komm bitte. Und dann kommt er wieder mit so einer Sache um die Ecke und ich denke, er macht es einem auch echt nicht leicht.
Ja, da kommen wir dann nachher auch nochmal spezifischer darauf zu sprechen, denn es ist gerade in diesem Teil nochmal sehr, sehr viel, also in dieser Episode wird das nochmal sehr, sehr viel deutlicher, finde ich, diese Abwechslung von, es gibt so den Anklang von etwas Schönem, aber das wird sofort durchbrochen durch so eine Bemerkung wiederum, die irgendwie total unpassend ist, sage ich mal, oder die so, ja, so ablehnenswert ist irgendwie, ne? Deswegen macht es, dadurch, dass die Geschichte ja sowieso schon sehr, sehr subjektiv ist und im Prinzip nur an den Gedanken dieses Menschen langhangelt, macht es das wirklich, wirklich schwer. Und ich finde es intellektuell tatsächlich herausfordernd, dann schon in einer gewissen Weise, aber nicht in einem so befriedigenden Sinne, dass man sich irgendwie freut, jetzt im Sinne von, jetzt hat man hier irgendwie eine Erkenntnis erlangt
über
diese Figur oder sowas, sondern es ist eher so ein, irgendwie tut diese Figur einem leid, aber irgendwie.
Ja, und ich finde, durch diese fragmentarische Schreibart,
ja.
Komm ich auch irgendwie nicht in den Fluss rein.
Ja.
Ja, das ist klar nicht zu vergleichen mit einem King oder mit einem Murakami oder so, aber ich sitze nicht da und vergesse die Zeit.
Ja.
Ja?
Ja.
Und denke, oh, jetzt ist ja schon vorbei. Mhm. Ach, das ist schade. Jetzt würde ich aber gerne weiterlesen.
Ja, es ist anstrengend, ne?
Ja, du musst gucken. Ständig gucken, wo bist du jetzt eigentlich gerade und wo ist er in der nächsten Sektion, im nächsten Abschnitt? Wo ist er denn jetzt?
Absolut.
Ist er jetzt noch da, wo er eben noch war? Ist er in der Zeit schon weiter? Und da muss man ja auch irgendwie gucken, welche Zeit sind wir denn jetzt gerade eigentlich?
Darüber sprechen wir dann nachher.
Gut,
das ist so eines der Themen, die ich mir aufgeschrieben habe tatsächlich.
Vielleicht hol uns das mal ab. Pass auf, wir raffen uns jetzt, wir setzen uns jetzt gerade hin.
Genau, wir freuen uns jetzt auf diese Episode.
Absolut, ja, klar. Es macht ja auch Spaß.
Ja.
Nein, das war jetzt zu viel, aber hol uns doch mal ab, wo stehen wir und dann steigen wir mal ein.
Genau, was ist in der Vergangenheit so passiert? Ihr habt es eben schon gehört, wir folgen Florent Claude Labroust, einem 46-jährigen Agraringenieur im Landwirtschaftsministerium, von dem wir zu Beginn der Geschichte schon so ein paar Informationen bekommen, zum Beispiel, dass er seinen Vornamen hasst, dass er sich selbst für ein substanzloses Weichei hält und dass er Antidepressiva nimmt, genauer gesagt ein Mittel namens Captorix, was dafür sorgt, dass der Serotoninspiegel, das ist ein Hormon, was einen mehr oder weniger in so einen glücklichen Zustand versetzt, steigt. Also die muss er nehmen, damit er sozusagen sein Leben in einer gewissen Weise erträgt. Und im Prinzip, das haben wir die letzten Male, glaube ich, auch schon gesagt, gibt es hier relativ wenig Handlung im Großen und Ganzen, sondern es ist so ein zynischer Blick auf verschiedene Stationen seines Lebens, die so geprägt sind von Traurigkeit, Selbstmitleid, aber auch gleichzeitig so einer gewissen Gelassenheit und Akzeptanz dieser Situation. Also irgendwie ist alles ganz, ganz schlimm und irgendwie traurig, aber Florent scheint irgendwie auch zufrieden zu sein mit diesem Gesamtzustand, den wir hier geschildert bekommen. Und was wir auch schon festgestellt haben, ist, dass sich diese Erzählung oder diese Lebensstation hauptsächlich um einzelne Beziehungen drehen, die er so in seinem Leben hatte. Also zu Beginn ist das noch Yuzu, eine, ich glaube, es war eine japanische Freundin, mit der er zusammen in einer sehr schönen Wohnung in Paris gelebt hat, die aus einem durchaus wohlhabenden Elternhaus kommt und so in der japanischen Kunstszene in Paris unterwegs ist. Wir haben Kate, eine ehemalige Austauschstudentin, mit der er zusammenkam. Und dann gibt es auch eine geheimnisvolle Frau, die wir jetzt in dieser Episode kennenlernen werden.
Aber vorher gab es Claire noch.
Claire gab es noch, genau. Ja, die Schauspielerin, die sehr erfolglose Schauspielerin, die am liebsten in so Blockbustern und Unterhaltungskino mitspielen wollte, aber leider nur das anspruchsvolle Arthouse-Kino bekommen hat. So ein Pech aber auch. Und eben Camille, von der wir jetzt in dieser Episode ein bisschen was erfahren werden.
Also, ja, eine ganze Menge sogar.
Genau, und es stellt sich auch so ein bisschen raus, es stellt sich so ein bisschen die Frage für mich währenddessen, inwiefern sind diese ganzen Erzählungen, also man muss sich das so vorstellen, es wirkt so, als würde da eine Person sitzen und das alles so niederschreiben, einfach so Stück für Stück. Für mich stellt sich da immer so ein bisschen die Frage, inwiefern sind diese Erzählungen auch geprägt von dem Serotoninstand dieser Figur. Das ist so ein bisschen für mich der Grund, warum dieses Buch insgesamt Serotonin heißt. Dass wir im Prinzip hier so einen Zustand geschildert bekommen, der auch immer wieder geprägt ist von dem Zustand, dem gegenwärtigen Zustand der Figur, der natürlich nicht selbst reflektiert wird jetzt von ihr, aber trotzdem merkt man so gewisse Schwankungen immer, finde ich. Und das wird hier auch nochmal, finde ich, sehr deutlich in der Sektion oder in diesem Teil, den wir jetzt gelesen haben. Ja, und das letzte Mal, in der letzten Episode sind wir so geendet oder so zu einem Schluss gekommen, dass Florent einen ehemaligen Studienkollegen besucht hat, nämlich den Emmerich. Der ist Landbesitzer, bewirtschaftet dieses Land auch, also er verfügt über Kühe und hat so eine Art, ja, ist so eine Art Landwirtschaftler halt, mehr oder weniger. Und diese Sektion endet dann damit, dass er wegfährt, also dass Florent ihn wieder verlässt. Und dann spricht er davon, dass er bald dann Camille kennenlernen wird. Und er spricht im Zusammenhang mit ihr von der glücklichsten Zeit, die er in seinem ganzen Leben verbracht hat. Das war jetzt relativ frei zitiert, aber irgendwie so in der Art und Weise stand das auf jeden Fall da. Damit endet das. Und jetzt erzählt uns Florent erzählt uns der Olli, was über die glücklichste Zeit von Florent Claudes Leben.
Ja, bevor wir da hinkommen, wechselt er nochmal zur Zeit nach Yuzu, also die wir irgendwie gefühlt die meiste Zeit verfolgt haben. Also wir sind im Hotel immer noch. Hm. Er ist da in dieser Gegend, in irgendeinem der Arrondissements, ich glaube 15. glaube ich war es. Und er überlegt gerade, wie er die Feiertage und den Jahreswechsel verbringen bzw. überstehen kann, ohne sich das Leben zu nehmen oder in weitere Depressionen abzustürzen. Ja. Und ein Kloster wäre eine gute Idee. Das behält er so ein bisschen im Hinterkopf. Das Captorix wirkt wohl sehr gut. Er braucht aber natürlich neue Rezepte. Und zu dem Arzt, zu dem er vorher gegangen ist, geht er natürlich nicht mehr. Stattdessen sucht er Dr. Azot auf, einem Allgemeinmediziner, etwa mit 40, aber Raucher.
Ganz kurz, aber das ist ja schon das, was wir jetzt quasi in der Episode lesen, dachte ich, oder? Das ist doch schon ab Seite 148, wenn ich mich das...
Ja, genau.
Ach so, okay. Ich dachte, du wolltest noch was ergänzen, was ich möglicherweise vergaß.
Nein. Ach, wir sind jetzt mitten im Thema.
Dann entschuldige ich mich. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Okay, also Captorix wirkt, braucht aber die Rezepte und geht zu Dr. Azot, einem Allgemeinmediziner, der in etwa aus demselben Kerbholz ist wie Florent. Er ist Raucher, mit 40er, ist recht freigebig, was die ganzen Medikamente angeht. Und gibt ihm gleich Rezepte für die nächsten 6 Monate und die Empfehlung, du kannst auch nach Thailand fliegen, denn die Klöster sind sowieso alle voll und da gibt es diese jungen Prostituierten und warum nicht? Das kommt für Florent nicht so in Frage, weil die Libido ist sowieso ein Thema und Lust auf Sex noch weniger, deswegen fällt Thailand raus und er spaziert so ein bisschen durch die Stadt und kommt auf dem Weg zurück ins Hotel am Bahnhof Gare Saint-Lazare vorbei und stellt sich zum Gleis 22 und wir erfahren, dass das Camille dort fast über ein Jahr lang auf ihn gewartet hat, indem sie ihn begrüßt hat und er spürt seine Einsamkeit und sagt, ein einziges Wesen fehlt und alles ist tot, die Welt ist tot und man selbst ist tot. Und dann erfahren wir mehr zur Beziehung zu Camille da Silva. Camille war Veterinärmedizinerin, Studentin der Veterinärmedizin im 2. Jahr an der Uni Maison Salfort. Florent war während der Zeit immer noch in dieser Käse-Taskforce, die dafür sorgen sollte, dass der Käse aus der Normandie besser in der Welt ankam, was, wie wir herausgefunden haben, nicht geglückt hat. Und sie wurde für den Veterinärdienst dort abgestellt, in Caen. Florent hatte die Aufgabe, sie von dort abzuholen und ins Hotelzimmer zu bringen. Und es gab eine sofortige Anziehung zwischen beiden Seiten, die aber eh noch unausgesprochen war. Und es musste erst eine Woche vergehen, bis Camille Florent anruft, weil sie von einem der Hühneraufzuchtbetriebe, in dem sie unterwegs ist, derart schockiert ist, dass sie mit dem Gedanken spielt, aufzuhören und das Studium komplett sein zu lassen. Aber durch Florent, die ihr gut zuredet, packt sie es dann und sie verbringen die erste Nacht zusammen. Florent selber wohnt immer noch in dem kleinen Haus in Clessy, von wir, mit dem er in, mit, dort, er ist da eingezogen, dieses kleine Bauernhaus von dem alten Mann, das er da übernommen hat, genau. Mhm. Camille zieht selber mit ein und macht es eher so zu ihrem Haus. Auch sein Alltag verändert sich. Es gibt plötzlich einen Stammmetzger, einen Stammbäcker und einen Stammkonditor, wo man hingeht. Und ich stelle mir das so vor, er spricht hier so von normannischem Lebensgefühl. Ich stelle mir so vor, dass so mit Korb im Arm, in der Armbeuge so durch das kleine Örtchen geht. Und er schreibt, ich war glücklich. Noch nie war ich so glücklich gewesen und ich würde es auch nie wieder sein. Dabei vergaß ich nicht einen Augenblick lang das Vergängliche dieser Situation. Oh, wow. ja, das ist, wenn man es nochmal liest, ne? Ja. Sie allerdings muss Ende Januar zurück zur Universität. Er allerdings unternimmt nichts, sie davon abzuhalten. Denn er ist der Meinung, es würde übergriffig sein, von ihr zu erwarten, nur weil er sie liebt, dort zu bleiben, beziehungsweise es in irgendeiner Form von Schwäche zu sein, zu sagen, pass auf, ich liebe dich, ich komme mit zurück nach Paris. Hm. Kommt für ihn nicht in Frage. Der Besitzer des Hauses in Clessy stirbt und Florent muss ausziehen. Er organisiert sich für 4 Tage in der Woche ein Hotel in Caen und am Wochenende hat er in Paris eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet in der Nähe von Camille. Und die holt ihn jeden Freitagabend am Gare Saint-Lazare am Gleis 22 ab. Die Beziehung zu Camille dauert etwa 5 Jahre und 2001 verbringt er das erste Mal Weihnachten mit Camille und ihren Eltern in Bagnoles-de-l'Orne. Dabei fühlt er sich mit dem Tod seiner Eltern konfrontiert, wir erinnern uns, der Vater hatte eine Hirntumordiagnose bekommen und beide haben sich entschlossen, seine Mutter und sein Vater, sich das Leben zu nehmen und wurden im Ehebett vorgefunden. So konnte er die Feiertage mit ihren Eltern verbringen und hat sich auch sofort gut mit ihnen verstanden, mit ihren Eltern. Und er ist auch der Meinung, dass seine Eltern sich sehr gut mit ihren verstanden hätten. Und dann schlief er mit Tam in Brüssel. Offensichtlich hat er in Brüssel zu tun wegen seiner Käse-Taskforce und sie war ein Teil einer englischen Delegation, die dort auch irgendwie unterwegs war und hat sie dort getroffen. Und später nochmal in Paris, als Tam irgendwie auf beruflicher Reise dort irgendwie vorbeigekommen ist. Camille hat sie gemeinsam auf der Straße getroffen, als Florent und Tam das Hotel verlassen haben. Camille ist weggelaufen, hat ihre Sachen gepackt und ihn verlassen. Das Leben geht weiter. Jetzt ist er einsam und wir sind wieder im November, an dem er versucht, die Feiertage zu überstehen. Warum eigentlich die ganzen Wiedersehenswünsche mit Camille und Claire, fragt er sich. Was soll das Ganze? Und er sagt, die meisten Sterbenden, heißt abgesehen von jenen, die sich auf die Schnelle auf einem Parkplatz oder im Heimkino umbringen, organisieren eine Art Zeremoniell um ihr Dahinscheiden herum. Sie möchten gerne letztes Mal jene Menschen sehen, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben und sie möchten gerne letzte Gespräche von unterschiedlicher Dauer mit ihnen führen. Für ihn geht es um Bilanz ziehen, dass man in irgendeiner Form gelebt hat. Er fährt an diesem, wir sind jetzt in der Juso-Zeit, für uns in der Jetzt-Zeit, würde ich fast sagen.
Ja.
Also die eigentliche Jetzt-Zeit ist der ganze Anfang. Wir sind jetzt in dieser Nach-Juso-Zeit erst im Hotel und so und klappert alle ab. Er fährt in dieser Zeit nach Bagnoles-de-l'Orne und schleicht so ein bisschen durch diese Kleinstadt und am Haus von Camilles Eltern vorbei und versinkt immer weiter in Erinnerungen und Schwärmerei. Besucht sie selber aber nicht. Zwischendurch bildet er sich ein, dass er in einem leuchtenden Fenster sogar Camille irgendwie sehen könnte oder bildet sich ein, dass sie dort auch zu Hause sein könnte. Den 24.12. hatte er überstanden, nun musste er den 31.12. noch überstehen. Also fährt er zu Aymeric, der am Telefon schon ziemlich niedergeschlagen klang. Das Schloss Hollande, in dem Aymeric wohnt, ist noch verfallener als bei seinem letzten Besuch. Das letzte Mal war es nur der, war die Außenfassade noch relativ in Ordnung. Innen drin war es ein bisschen bröckelig und wir erinnern uns, es sollte zu einem Hotel ausgebaut werden von seiner Frau Cécile oder so heißt sie, glaube ich. Es ist unaufgeräumt. Es ist dreckig. Aymeric hat nichts zu essen da, damit begrüßt er Florent direkt an der Tür. Dafür umso mehr Schnaps und Wein. Sie unterhalten sich und währenddessen schmiert Aymeric sein Sturmgewehr. Also ich stelle mir das vor, dass sie auf der Couch sitzen gegenüber, beide haben irgendwie Schnaps in der Hand. Florent trinkt ja keinen Schnaps, der trinkt Wein.
Genau.
Und nebenbei putzt Aymeric sein Sturmgewehr. Florent kommt dann an dem Abend oder für die nächsten Abende tatsächlich in einem der Bungalows unter, die Aymeric mit seiner Frau gebaut hatte und die sie jetzt vermieten. So die einzige Einkommensquelle für die beiden noch, weil das Vorhaben, aus diesem Schloss ein Hotel zu bauen, ist nicht in die Tat umgesetzt worden. Und wir erfahren später auch noch, warum. Am nächsten Morgen ist Aymeric erstmal nicht anzutreffen und Florent tapert so ein bisschen über den Hof und schaut sich die Kühe an und findet wieder einen Laptop, in dem er rumschnüffeln kann. Das ist in dem Fall der zweite, nachdem er Yuzus Laptop schon durchforstet hat und findet die Kontaktdaten von Camille. Was er jetzt damit anfangen will, das weiß er noch nicht. Er besorgt sich ein Fernglas und beobachtet die Vögel in der Landschaft, weil er das bei einem der anderen Mieter der Bungalows gesehen hat, der irgendwie was mit Vogelkunde zu tun hatte. Am Abend setzt er sich mit Aymeric zusammen und natürlich ist Aymeric betrunken. Und er erzählt, dass Cécile vor 2 Jahren mit den gemeinsamen Kindern gegangen ist und er sie auch seit 2 Jahren sowohl Cécile als auch die Kinder nicht mehr gesehen hat. Sie ist wohl mit einem Pianisten abgehauen, der in einem der Bungalows zu Gast war. Und seitdem ist Aymeric in einem Loch, aus dem er nicht mehr weiß, wie er rauskommen soll. Und Florent erklärt ihm, welche Art von Frau er braucht, damit es endlich klappt. Und die Frau muss im besten Fall moldawisch, bäuerlich, anspruchslos und hingebungsvoll sein. Aber während er so sein Mansplaining zelebriert, schläft Aymeric betrunken auf der Couch ein. Das war's für das, was wir gelesen haben.
Ist es nicht toll?
Jetzt steigen wir jetzt in die Themen und in die Diskussion ein.
Bitte. Ja, was machen wir jetzt damit?
Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist dieser Satz, die meisten Sterbenden organisieren auf eine Art zeremoniell, um ihr dahinscheiden, ist, glaube ich, das, was wir hier lesen.
Ja.
Also klar beschreibt er das hier nochmal so ein bisschen oder zeigt uns mit einem Zaunpfahl. Aber ich glaube, im Grunde läuft es darauf hinaus. Wir hatten das ja in den letzten Folgen schon irgendwie so ein bisschen angekündigt oder vermutet. Aber
also schon mal die Prognose von Oliver Hahn, der wird sterben und wird sich selbst umbringen. Und
oder zumindest den Versuch machen oder irgend sowas.
Ja. Also es scheint ja trotzdem irgendwie so ein, und das ist so für mich das Grundthema dessen, was wir hier bis jetzt gelesen haben, dieses Verlangen zu geben, vor irgendwas zu flüchten. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das das Leben ist oder ob das der Tod ist. Weil es gibt ja diese Diskussion am Anfang mit diesem Hinweis, dass ja über Weihnachten hinweg, beziehungsweise über den Jahreswechsel hinweg, sich sehr, sehr viele depressive Menschen umbringen, weil sie das nicht verkraften, auch diese Einsamkeit und so weiter und so fort. Ne? Und er überlegt ja dann, wie er genau diesem Tod, also er denkt sich ja dann in diese Situation rein, ja, das wäre eigentlich was auf meine Situation ganz gut draufpasst. Ne? Und es scheint aber irgendwie so eine Flucht davor zu geben, sowohl in der Gegenwart, so eine physische, dass er sich überlegt, ins Kloster zu gehen, um da eben den Jahreswechsel zu überstehen, dann mehr oder weniger. Oder es gibt ja auch diesen Tipp, ja, du kannst ja auch nach Thailand zu, wo es ja diese ganzen Frauen gibt und so, die dich ablenken und so weiter und so fort. Und ich habe überlegt, ob nicht auch, und das ist ja was hier anklingt, ob nicht diese gesamte Erzählung, die wir hier geradewegs über das ganze Buch wahrscheinlich, gut, ich weiß ja nicht, wie es ab jetzt weitergeht, aber zumindest über das, was wir bisher gelesen haben, diese ganze Flucht in die Vergangenheitserzählungen, ob das nicht auch eine Flucht irgendwie davor ist. Weil es gibt ja zwischendurch immer mal so
vor
der Möglichkeit, sich umzubringen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass diese positiven Erzählungen, die man da ab und zu zumindest mal liest und dieses Schönreden, dass es hier um die schönste Zeit geht, die er je in seinem Leben gehabt hat, dass das irgendwie so ein Hinauszögern des Suizids begünstigen soll. So nach dem Motto, vielleicht überlege ich es mir doch nochmal irgendwie.
Ich glaube nicht.
Meinst du nicht?
Weil so richtig von Suizid spricht er nicht. Zumindest nicht auf sich bezogen. Ich glaube, also auf jeden Fall, ich gehe mit, er läuft auf jeden Fall weg. Mit allem, was er tut, rennt er weg. Hm. Ich glaube, es ist das eigene Gefühl, vor dem er wegrennt. Der eigene Zugang zu sich selber. Ja. Hm. Also das ist, entweder es ist Ablenkung, ins Kloster wäre er nie gegangen. Hm. Nie im Leben wäre er angekommen. Da darfst du nicht rauchen.
Ja.
Der hätte sich rausgeschlichen, wäre rausgeschmissen worden und das war's.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist, ich glaube, wenn der stillhält und bei sich bleibt, dann hält der das nicht aus. Mhm. Das kann der nicht. Mhm. Dann ist er auf sich selber zurückgeschmissen, auf seine Einsamkeit von mir aus oder auf die Tatsache, dass er keine Leute hat, die irgendwie relevant sind drumherum. Wir erfahren von niemandem, der aktuell relevant ist. Wir erfahren nur von ehemaligen, die grob in die Nähe kommen. Ja? Hm. Und daran hält er sich so fest. Und jetzt ist er nochmal da und guckt nochmal, ja gut, jetzt habe ich keinen neuen, ich kann keine neuen mehr kennenlernen, weil das vielleicht auch einfach zu anstrengend ist. Dann nehme ich halt die ich noch habe. Und mache jetzt meine Memory-Tour und guck mal, was da jetzt noch so los ist und halt mich daran irgendwie fest.
Genau, also er beschreibt das ja mit dem, was du auch bereits gesagt hast, dass ja Menschen, die vielleicht älter sind, die wissen, dass sie bald sterben werden, nochmal so diese ganzen Menschen um sich herum versammeln, die sie in ihrem Leben kennengelernt haben, um nochmal mit denen zu sprechen, vielleicht irgendwas auszusprechen, was noch nicht ausgesprochen wurde. Und das Ding ist, dass er ja auch auf eine andere Art und Weise diese Flucht antritt, nämlich durch das Medikament Captorix, was ja auch dann zu Dysfunktionalitäten seines Penises führt, ne, sozusagen. Ne?
Also, ja, aber selbst, ich muss ganz kurz unterbrechen, ja. Selbst, also Captorix ist ja, so kenne ich es, in der regulären Behandlung ist es so, dass dieses Antidepressivum alleine nicht, also nicht nur das Ding alleine wirkt. Es kann natürlich eine Verbesserung hervorrufen, aber um das Problem zu lösen, ist das nur eine Brücke, die gebaut werden kann, damit diese Tiefs, die er hat, nicht so tief werden. Aber es fehlt das Eigentliche, wovor er ja auch flüchtet. Er geht ja nicht mehr zum Psychiater, wo er vorher war. Ja, weil der will mit ihm ja an das Thema gehen. Mhm. Stattdessen geht er zu irgendeinem so ein Hinterhof Allgemeinmediziner, der ihm rät, doch Huren in Thailand zu bumsen.
Ja, genau. Ja. Aber Captorix soll ja doch trotzdem dafür sorgen, dass er das irgendwie aushält, diesen Zustand insgesamt, oder? Also deswegen nimmt er das ja
hätte ich fast gesagt, vielleicht, ne? Damit die Tiefs nicht so hoch sind. Ja, genau. Ja,
also dass man auch da so zumindest so im Anklang so einen gewissen Fluchtgedanken hat. Und das sorgt dann aber wiederum dafür, dass sein Penis nicht mehr funktioniert. Und dann beschreibt er das ja als so eine Art Miniaturzeremoniell. So heißt es da, dass es sozusagen dieser Rückblick auf diese vergangenen Beziehungen so ein Abgesang auf seinen Penis ist, weißt du? Also, dass er sozusagen nochmal sich reindenkt in diese ganzen Beziehungen, die ja sehr, sehr sexuell geprägt sind.
Ausschließlich.
Naja, es gibt so kurze, ich komme gleich dazu, es gibt so ganz kurze Anklänge, die ja sehr sexuell geprägt sind und wo er aber weiß, das wird nicht mehr passieren. Also aufgrund dessen, dass diese Personen natürlich weg sind, das ist wahrscheinlich auch, dass er sich selbst ja für so ein relativ nutzloses Subjekt hält, also kein Selbstvertrauen auch mehr in einer gewissen Weise hat. Und das ist wahrscheinlich auch so eine gewisse Wahrheit, dass man ab einem gewissen Alter, das ist jetzt eher so eine Vermutung von mir, aber dass man ab einem gewissen Alter ja dann irgendwann auch gar nicht mehr so viele neue Menschen kennenlernt, wie das in der Jugend ist, ne? Ja. Also das ist ja, man ist ja dann irgendwann auch in so einem gewissen Alltagstrott, vielleicht auf Arbeit und so weiter und so fort, und hat ja dann mehr oder weniger immer mit den gleichen Menschen zu tun. Ne? Das heißt, neue Beziehungen knüpft man ja dann irgendwann, je älter man wird, wahrscheinlich immer weniger. So, ne? Und das ist wahrscheinlich auch was bei ihm mit seinen 46 Jahren zum Zeitpunkt der Gegenwart ja wahrscheinlich auch voll dabei ist. Ne? Und natürlich auch das Absinken von so einer gewissen sexuellen Attraktivität für jüngere Frauen vor allem. Und es geht ihm ja nur um Sex. Ne? Das heißt, irgendwie eine intime Beziehung mit einer Gleichaltrigen ist ja relativ schwer vorzustellen. Vielleicht, es mag noch kommen, aber mal gucken. Ne?
Bei Claire hat es nicht funktioniert.
Was?
Bei Claire hat es nicht funktioniert.
Genau, ja. Und das ist, glaube ich, so insgesamt die Problemstellung da im Großen und Ganzen. Dieses Flüchten und irgendwie aber nicht wissen, wohin will man eigentlich flüchten, weil irgendwie scheint der Tod auch so eine potenzielle Erlösung zu sein. Aber irgendwie gibt es ja noch Humus auf dieser Welt.
Ich stelle mir den auch immer so vor, als, also wie in so Montagen. Er ist so alleine, es regnet, es ist dunkel draußen, er fährt irgendwo hin, steht dann da vorm Fenster, ist irgendeiner Stadt, in der er nach einer halben Stunde schon nicht mehr weiß, was er da machen soll. Ja, anstatt die Zeit irgendwie anders zu verbringen, macht er da Reisen ohne Ende und fährt da quer durchs Land in zu irgendwelchen Leuten, die vor x Jahren mal eine Rolle gespielt haben, nur um dann wieder zu fahren. So einfach nur, um es jetzt gerade so geschafft zu haben, so jetzt war ich hier. Aber jetzt muss ich auch wieder fahren. Ihm ist das ja bewusst, weil in dem Ort Bagnoles-de-l'Orne, wo die Eltern von Camille wohnen, da war ihm ja bewusst, dass die Rezeptionistin seltsam reagieren würde, wenn er jetzt länger bleiben würde, alleine in diesem Hotel. Also für eine Nacht ging das wohl irgendwie, also in seiner Welt, ja, als Ausrede. Aber alles mehr, das ist schon seltsam. Und es ist ihm irgendwie auch schon irgendwie klar, durch die Augen von außen, dass er sich da irgendwie seltsam verhält. Aber trotzdem kann er da nicht hin. Also kann er auch sagen, gut, dann gehe ich jetzt einfach heim.
Ja.
Ich rufe mal jemanden an von meiner Arbeit. Aber die gibt's ja nicht mehr. Die hat ja alle abgesägt.
Ja, ja. Es gibt, ja genau, aber das geht auch gleichzeitig einher mit dieser Akzeptanz dieses Zustands auch irgendwie, ne? Also er meckert darüber, oder er meckert ja nicht mal richtig, ne? Also
nee,
es ist ja so,
das macht er ja nicht.
Er erzählt einfach, wie furchtbar er alles findet oder lässt das zumindest so durchscheinen, aber gleichzeitig, ja, das ist halt so die Welt und die Welt ist halt traurig und bietet mir eigentlich nichts so richtig, aber das ist halt dann so, ne? Und ich denke mal so ein bisschen nach über Geschlechtsverkehr. Das ist dann so das kleine Glück, was ich so im Alltag habe.
Ja, aber da hat er auch schon Haken dran gemacht, ne?
Ja, ja, total.
Weil das ist ja, er hat ja dann eine Weile überlegt, wie das ist jetzt mit Thailand, kommt das jetzt wirklich in Frage und so. Aber am Ende ist er darauf hinausgelaufen, also erstmal kriegt er keinen mehr hoch und zweitens hat er überhaupt keine Lust. Also, und er könnte ja auch so einfach dorthin fliegen und einfach eine schöne Zeit in der Sonne haben, aber das macht er ja dann auch nicht.
Ja, ja, ja. Es ist ganz komisch, wie wir hier darüber reden, weil ich habe das Gefühl, wir reden die letzten Folgen auch schon auf diese Art und Weise über ihn. Also eigentlich nur noch so über diese Gefühle und irgendwie scheinen wir immerzu das Gleiche dahingehend zu sagen, wie wir ihn beschreiben. Ne? Also es gibt hier gar keine Entwicklung. Das ist eigentlich so eine, du hast es ja am Anfang ganz schön beschrieben, als wir so ein bisschen darüber nachgedacht haben, wie es uns geht mit diesem Buch, dass du teilweise auch gar nicht mehr so richtig, und das geht mir auch so, dass du so ein bisschen das Gefühl dafür verloren hast, wo sind wir teilweise überhaupt so an welcher Stelle, ne? Dass diese Zeitebenen so verschwimmen, dass es irgendwie auch so ein bisschen egal ist, auf welcher wir sind, weil wir immer diese gleiche, einigermaßen monotone Beschreibung des Gleichen haben, die gleichen Motive, die wiederkehren, diese Sexualität, dieser kurze Anflug des Glücks, und das setzt sich komplett von Beginn an bis hierhin eigentlich durch, und das macht es so frustrierend, weil man auf irgendwie das Gefühl hat, ja, der Tod wäre vielleicht tatsächlich eine Erlösung für diese Figur. Gleichzeitig wünscht man ihm natürlich als humanistisch geprägter Mensch oder aufklärisch geprägter Mensch, dass er irgendwie so Glück in dieser Welt dann irgendwie noch finden kann. Aber diese ganze Zustandsbeschreibung führt irgendwie dazu, dass man das gar nicht glauben kann irgendwie. Man ist so zwiegespalten zwischen diesen beiden Extremen irgendwie, ne?
Ich habe gerade überlegt, als du das erzählt hast.
Ganz kurz noch, du kannst gleich weitermachen, ganz kurz noch. Diese Überzeitlichkeit oder diese Zustandsbeschreibung, dass im Prinzip eine Handlung, eine lineare Handlung vollkommen egal ist, das ist ja ihm persönlich auch egal. Er springt ja auch im Prinzip von einer Zeitebene zur anderen. Er sagt auch an einer Stelle, warte mal, war das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war das 5 Jahre her oder 10 Jahre? Ist ja auch egal irgendwie, ne? Also das ist auch schon, das verschwimmt alles total und es scheint gar nicht wichtig zu sein irgendwie. Entschuldigung, jetzt.
Und es scheint, also man könnte auch die einzelnen Kapitel oder Abschnitte, wie wir sie haben, mal auseinanderschneiden und neu anordnen. Und mal, also wir würden wahrscheinlich ein ähnliches Buch lesen. Ja? Und ich weiß nicht, ob das so, also ob das, ich weiß es nicht.
Ja.
Ob das gut ist oder so. Also gehen wir, also was lesen wir denn jetzt hier eigentlich?
Ja.
Also was lesen wir jetzt gerade?
Wir lesen irgendwie die Erzählung von einer Figur, deren Schicksal schon irgendwie vorbestimmt scheint. Also entweder in zwei Richtungen, also das Schicksal dieser Figur ist vorbestimmt in zwei Möglichkeiten. Entweder genauso unglücklich weiterzuleben oder tatsächlich zu sterben. Und beide Seiten, also wir haben so ein Zukunftsbild von Florents Leben, aber beides ist ja nicht schön, ist in keinster Weise befriedigend, sondern es ist so völlig traurig. Und das ist so dieses ungute Gefühl, was einem dieses Buch dann auch vermittelt. Weil, also gefühlt, wenn ich diese 50 Seiten dann gelesen habe für jede Folge, gefühlt muss ich danach erstmal duschen. So. Gefühlt muss ich das erstmal so von mir abschütteln und erstmal wieder was Schönes lesen. Irgendwie, ich habe vorhin gescherzt, so eine Winnie-Pooh-Geschichte oder mal wieder ein Asterix-Comic, irgendwas Schönes, Kindliches oder sowas, damit ich wieder einen positiven Glauben an die Welt zurückgewinnen kann. Aber das versperrt Welbecks Buch einem hier komplett. Und was man so hört, Welbeck als Autor ist ja generell dann auch.
Und das so. Würde ich gerne mal wissen.
Also, was würdest du chillen?
Was?
Was würdest du chillen? Ich hab's gerade
kurz. Ich würde es gerne mal wissen, ja. Also wie der schreibt, mit welcher Sache, mit welcher Agenda der hier rangegangen ist. Mhm. Ja. Wenn wir, ja, wir kramen wieder King aus, klar, das haben wir jetzt gelesen erst. Der geht halt dran, um eine geile Geschichte zu schreiben. Ja, der hat so einen grob Plot im Kopf. Akt 1, Akt 2, Akt 3. So klassisches Märchen, Grusel, Horror, Sci-Fi, Fantasy, was auch immer. Irgendeine Geschichte in irgendeiner Form zu erzählen. Ja. Und was ist, also wie geht er hier? Hat er eine Struktur? Weißt du, ich meine, hat er für sich einen roten Faden, den wir jetzt vielleicht einfach nicht erkennen? Aber Welbeck, der schreibt das ja nicht umsonst. Der hat ja. Gehe ich jetzt von aus. Ja. Und da stelle ich mir jetzt, dass er das nichts umsonst schreibt oder jetzt einfach mal so hingeklärt hat. Ja. Dafür ist es halt einfach ein Buch und dafür ist zu viel Zeit drin und zu viel Aufwand. Und das heißt, es muss ja irgendeine Bedeutung für ihn haben. Das muss ja alles irgendeine große Bedeutung haben.
Genau.
Und das geht mir gerade irgendwie
genau.
weg.
Also bei Stephen King haben wir es ja auch so gehabt, dass wir gewisse Themen, die auch jetzt losgelöst von der Horrorgeschichte funktionieren, verarbeitet haben. Ne? Also dieser Alltagstrott und die bürgerliche Familie und so weiter und so fort. Und dass das dunkle Geheimnis vielleicht einer ganzen Nation oder dunkle negative Gefühle so überdeckt werden von dem Zuckerguss sozusagen, den so eine Gesellschaft, gerade in westlichen Gesellschaften, den wir da so drüber stülpen, das haben wir bei King ja auch, aber das wird dann erzählt im Rahmen einer Genregeschichte, die wir dann wiederum als Fiktion auch abhandeln können und dann wieder sozusagen zurück ins normale Leben gehen können. Und wir haben sogar noch so etwas wie ein Happy End. Also es sterben am Ende von Friedhof der Kuscheltiere sehr, sehr viele, aber trotzdem überlebt ja eine Figur, die dann tatsächlich ihr Leben irgendwie fortleben kann. Mhm. Hier haben wir im Prinzip die ganze Zeit nur so eine Zustandsbeschreibung, die aber gar nicht in einem Genre orientiert ist, sondern die sogar in unsere reale Welt zu diesem damaligen Zeitpunkt hineinversetzt wird. Wir haben auch gar keine fantastischen Elemente, sondern das ist sehr, sehr nah an unserer Realität eigentlich dran. Und dadurch, dass er immer wieder diese Dinge aufwirft, wie dass er jetzt auch wieder dieser Hühnerfabrik da spricht, ne? Was wir ja auch kennen. Wir kennen ja auch diese Bilder aus den Nachrichten und so weiter und so fort. Da ruft er immer wieder auf, ja, eigentlich ist das, was hier passiert und was tatsächlich bei uns ja in dieser Welt passiert, das ist doch alles irgendwie ganz schlimm und irgendwie sind wir alle in diesem Zustand gefangen, dass wir das irgendwie ablehnen, aber irgendwie nichts dagegen tun können und dann eigentlich doch so an diesen Widersprüchen der Welt verzweifeln müssten, genauso wie es diese Figur hier dann macht, die halt nicht mal groß verzweifelt, sondern die das einfach nur noch so hinnehmen kann, die auch gar keine Ideale mehr irgendwie hat, die das alles irgendwie nur noch so hinnehmen kann und irgendwann ist das Leben dann hoffentlich vorbei einfach, ne? Und das ist diese Ohnmacht, in der diese Figur sich befindet, die überträgt er ja auf uns alle und das ist, glaube ich, das, was das so dunkel macht, dass er im Prinzip uns hier diesen Zustand beschreibt, der für mich aussagt, wir sind in diesem Zustand und wenn es dir nicht genauso schlecht geht wie dieser Figur, dann hast du es einfach noch nicht verstanden, wie schlecht unsere Welt eigentlich ist. Ne?
Oder du fühlst dich ertappt dabei.
Oder du fühlst dich dabei ertappt.
Weil er ja Situationen beschreibt, die ja so relatable sind, dass das, also du kannst ja mit allem mitgehen. Irgendwie hat jeder von uns in irgendeiner Weise sowas schon mal erlebt. Wir haben alle die Verflossenen gehabt. Wir sind alle schon mal nicht schwärmend, aber so in Gedanken, in Erinnerungen abdriftend durch die Straßen gewandert. Vielleicht hat noch ein bisschen geschneit und man hat den alten Song nochmal gehört und so, ja? Oder ist in seiner alten Heimatstadt nochmal die alten Straßen abgelaufen und hat sich daran erinnert, wo das erste Mal rumgeknutscht wurde oder? Mhm. Und gleichzeitig kennen wir auch Freunde, mit denen man groß geworden ist, wie hier eher mit Aymeric oder mit denen man irgendwie längere Zeit verbracht hat und die irgendwie, ja, denen es vielleicht auch nicht so gut geht und die irgendwie auch, die man so beim Verfall zuschaut und man auch nicht so richtig weiß, wie man damit jetzt umgeht, außer ihm jetzt zu raten, er braucht eine moldawische Bauersfrau. Mhm. Und sowas kennen wir ja alle. und dass vielleicht auch der Job im Grunde auch scheißegal ist. Ja. Ja? Und dass man vielleicht auch einfach unwichtig im Job ist oder dass der Job selber wirklich unwichtig ist.
Ja.
Und selbst dieser unwichtige Job, der ist auch noch erfolglos. Ja, ja? Also das kennen wir ja auch alle. Und diese Situation, na, was mache ich jetzt eigentlich zu Weihnachten und Silvester? Das kennen wir ja auch. Mhm. Jetzt geht's los und jetzt müssen wir alle ran und so. Vielleicht nicht in der krassen Form, aber wir kennen das auch in anderen Sachen. Oh, jetzt ist hier Sommer. Jetzt muss ich rausgehen. Jetzt kann ich doch nicht einfach meinen Sonntag drinnen auf der Couch bleiben, weil es ist ja Sommer.
Muss die Zeit nutzen auch.
Jetzt sind doch alle draußen im Park oder was auch immer. Mhm. Also muss ich da auch irgendwas machen. Mhm. Also dieses ich will es nicht als FOMO bezeichnen, dieses Fear of Missing Out, dass man irgendwas verpasst, sondern es geht eher darum, den Anschluss zu behalten oder irgendwie aktiv zu bleiben, sowas in der Richtung. Mhm. Vielleicht ist das FOMO, ich weiß, und dann hab's aber falsch verstanden.
So, ja.
Und es ist alles so, auch diese Nummer mit den Frauen und dass Liebe eigentlich nur Sex bedeutet. Je länger ich darüber nachdenke und je mehr Menschen ich zu tun habe, auch ja beruflich, desto mehr stimme ich dem Ganzen zu. Ja. Ich beobachte das so oft, kannst du dir nicht vorstellen, Lukas. Ich denke, ja, fuck, der Wellbeck, ich lese gerade den Mist, von dem ihr mir gerade erzählt.
Ich habe gleich eine Passage, die das, glaube ich, ganz gut verdeutlicht, weil es gibt so diese Parallelität von in seinem Leben hier, von einem sehr langweiligen Job, der auch sehr geprägt ist von so einem sehr mechanischen Blick auf alles Mögliche. Dann gibt's die Liebe und dann gibt's aber die Enttarnung von dem, was er als Liebe erklärt oder für als Liebe deklariert oder für Liebe hält, als eigentlich will ich doch nur Sex. Da gibt's eine Passage, die das wirklich sehr, sehr schön aufbringt, die das diese Parallelität von all dem wirklich ganz gut herausbringt. Ich muss nur mal gucken, wo das ist. Ja, genau, hier ist es. Auf Seite 153 geht's los. Die Wahrheit ist, ein einziges Wesen fehlt und alles ist tot, die Welt ist tot und man selbst ist tot oder jedenfalls in eine Porzellanfigur verwandelt. Jetzt muss ich umblättern. Und die anderen sind auch Porzellanfiguren, unter thermischen und elektrischen Gesichtspunkten perfekte Isolatoren, sodass absolut nichts mehr an einen herankommt, bis auf die inneren Schmerzen, die der Zerfall des unabhängigen Körpers erzeugt. Aber so weit war ich noch nicht, denn mein Körper benahm sich augenblicklich noch mit Anstand. Ich war einfach nur allein, buchstäblich allein, und ich zog weder aus meinem Alleinsein noch aus dem ungehinderten, funktionierenden Geist die geringste Freude. Was ich brauchte, war Liebe. Und eine ganz bestimmte Art von Liebe. Ich brauchte im Allgemeinen Liebe. Aber insbesondere brauchte ich eine Muschi. Es gibt viele Muschis, Milliarden Muschis auf der Oberfläche eines Planeten. Von noch recht bescheidener Größe, wenn man mal darüber nachdenkt, ist es überwältigend. Was es an Muschis gibt, es macht einen ganz schwindelig. Ich glaube, jeder Mann hat diesen Schwindel schon einmal verspürt. Andererseits brauchten die Muschis Schwänze, oder zumindest hatten sie sich das eingebildet. Dass man erst diesen ganz mechanischen Blick auf den Menschen an sich hat, diese Isolatoren irgendwie, diese Plastikfiguren, ne, Porzellanfiguren sind es, dann gibt es auf einmal diesen romantischen Moment, dass er denkt, ja, ich brauche Liebe, irgendwie fehlt das in meiner Welt, ich muss irgendwie was fühlen, ne? Ich brauche Liebe. Und dann wird das komplett gebrochen und es gibt diese längere Passage über Muschis, ne? Eigentlich brauche ich dann doch nur Sex im Endeffekt, ne? Das ist das,
was er braucht das.
Er braucht das. Ja. Genau. Ja, ja.
Und ja, es ist so simpel, weil Sex ist die einfachste und Form, Nähe zuzulassen. Hm. Ja, er lässt ja niemanden ran. Mhm. Ja. Er erzählt ja Claire im Grunde damals von Yuzu auch nur irgendwie so als Sensationsgeschichte. Und da ist ja noch nicht mal alles wahr dran gewesen. Mhm. Da war ja auch das Ende irgendwie, er hat sie verlassen oder nee, sie ist gegangen, weil sie müsste irgendwen heiraten, bla bla bla. Es ist ja niemand nahe bei ihm. Aymeric ist nicht nahe bei ihm. Mhm. Der lässt den da. Mhm. Wenn der jetzt nicht gekommen wäre, wäre das jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Mhm. Also wenn jetzt Florent nicht zu Aymeric gefahren wäre, der hätte den nicht angerufen. Ja. Claire hätte ihn nicht angerufen. Das ist scheißegal.
Das ist ja anscheinend 15 Jahre her, dass die sich gesehen haben, zu dem Zeitpunkt am Ende. Also das wird an einer Stelle, glaube ich, gesagt, das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, ist 15 Jahre her. Das ist
eine ganze Weile her.
Ja. Trotzdem wirkt es so nah, weil wir ja erst ein paar Seiten vorher
klar. erfahren haben. Ja, das sind die Zeitsprünge, die so verwirren.
Ja, genau.
Ja, ja, genau. Und am Ende ist es genau einfach der Sex, weil es so einfach ist dort, das ist das Einzige, wonach er Liebe, also Nähe zulassen kann. Mhm. Und dann natürlich ist Sex gleich Liebe.
Ja. Also es gibt so diesen komplett dunklen, zynischen Blick auf unsere Welt, der auch nochmal durch diese Hühnerfabrik nochmal richtig stark herauskommt. Denn die Hühnerfabrik ist ja, wird ja hier auch mit dem mit Konzentrationslagern gleichgesetzt. Ne? Das sind so eine Art Konzentrationslager für Hühner. Das wird an einer Stelle geschrieben. Also es wird auch davon gesprochen, dass die sehr, sehr nah beieinander sind, dass sie zum Leben gezwungen werden, mehr oder weniger. Und es gibt diese Analogie aus der Frankfurter Schule von Adorno, Horkheimer und so weiter, dass im Prinzip der Faschismus als die Endstufe des Kapitalismus gesehen wird. Also im Endeffekt, dass man diese Arbeit im Konzentrationslager sozusagen hat als dieses, jetzt hast du diese Arbeiter, die musst du auch gar nicht mehr bezahlen, die werden einfach nur gezwungen zum Arbeiten und was nicht gebraucht wird, die kosten ja dann auch nur sozusagen Brot und Geld und dann kann man die ja aussondern, so nach dem Motto. Yeah. Ne? Das ist jetzt natürlich ein sehr dunkler Blick, den man auch nicht teilen muss, aber das scheint so diese Sicht auf unsere Welt irgendwie zu sein, ne? Dass alles, was man nicht braucht, so ausgesondert wird und dass alles so düster ist und so dunkel. Und eigentlich gibt's ja diese Menschlichkeit gar nicht mehr. Es gibt keine Liebe. Es gibt nur diese Reduzierung des Menschen auf biologische Fortpflanzung und so weiter. Es gibt im Prinzip gar nicht mehr diesen moralischen Überbau im Prinzip, ne?
Nein, wie Claire ja schon gesagt hat, es gibt die Liebe ist wir leben nicht mehr in der Zeit, in der Liebe und Glück Platz haben. Das ist alles historisch, ist schon gar nicht mehr.
Stimmt, ja.
Das ist schon historischer Fakt, dass das nicht mehr möglich ist. Mhm. Ja, es ist alles, Romantik ist passé, Glück ist passé, Liebe ist passé, das gibt's alles nicht mehr. Mhm. Das gibt's noch in den alten Geschichten, ja. In den alten Romanen, in den Filmen, in den Erzählungen von damals und was auch immer. Ja. Heute ist es nicht mehr so. Mhm. Das gibt es nicht mehr. Fertig. Da brauchen wir uns gar nicht winden. Ja. Damit müssen wir uns abfinden und dem gehen wir uns rein und wollen wir jetzt einen Kaffee trinken gehen.
Ja. Aber zum Glück gibt es noch Hummus im Supermarkt in verschiedenen Sorten. Und
der wurde tatsächlich lange nicht mehr erwähnt, ne?
Der wurde hier schon wieder mal erwähnt irgendwie. Ich glaube, bei irgendeinem Essen oder sowas, ja. Aber
ich noch sagen will, was ich vorhin noch nicht erzählt habe, also der Besitzer des Hauses, in dem er in Clissy wohnt, stirbt ja. Und dann kommen die Kinder des Verstorbenen kommen an und die brauchen das Geld, weil da irgendeine Leibrente, irgendeine Miete bezahlt wurde. Das habe ich nicht verstanden, war mir auch egal. Und der Mann der Frau, ich glaube der Tochter von dem Verstorbenen, der hat keinen Job mehr. Und zwar hat der Mann in einer Käserei gearbeitet und hat dort seine Anstellung verloren. Und wir finden raus, dass es Florence Job war, genau das zu verhindern. Mhm. Auf administrativer Ebene, Brüssel und so ein Kram, mit dieser Taskforce und so ein Kram. Mhm. Und dadurch, dass er erfolglos blieb, hat dieser Mann seinen Job verloren. Die brauchten das Geld und mussten das Haus, in dem er gewohnt hat, vermieten, also musste er ausziehen. Mhm. Also war im Grunde die Erfolglosigkeit in Florence Job dafür daran schuld oder verantwortlich, dass er aus dem Haus ausziehen musste. Mhm. Wäre er erfolgreich gewesen, hätte er drin wohnen bleiben können.
Aber eigentlich logischerweise in so einem Wirtschaftssystem wäre es ja so, dadurch, dass dieser Mann dann vielleicht seinen Job behalten hätte, hätte vielleicht irgendwo anders jemand seinen Job verloren, weil irgendwie er vom Markt verdrängt worden wäre oder sowas. Ne? Das ist ja dann, wenn man das sozusagen weiterdenkt in diesem kapitalistischen System, ist das ja dann wiederum was anderes. Ne? Also auch so eine gewisse Ungerechtigkeit, die hier jetzt noch gar nicht ausgesprochen wird. Aber vielleicht bekommen wir später noch mal eine Passage, wo er erfolgreich ist und tatsächlich verliert dann irgendwie jemand seinen Job durch irgendwie sowas. Weiß nicht, vielleicht wird
also,
das ja noch
aufgerufen. Das heißt, es ist egal, was er macht, irgendwer verliert seinen Job.
Ja, genau.
Ist er erfolglos, verliert der eine die Käseanstellung, die Anstellung in der Käserei. Und ist er erfolgreich, dann wird irgendwer vom Markt gedrängt und die verlieren den Job, weil die keine Aufträge
mehr haben. Genau, was für einen gut ist, ist für den anderen schlecht.
Ja.
Nach dem Motto, ne? Und so ist es ja in der Regel auch. Ja. Genau, und diese Ungerechtigkeiten oder vielleicht nicht Ungerechtigkeiten, aber diese Unmöglichkeit eines glücklichen Lebens für alle Menschen und dieser permanente Druck, der dann auch dadurch entsteht und so, das scheint irgendwie so ein, ja, es ist so ein Zustand, wo wir alle irgendwie sagen können, ja, stimmt, irgendwie, aber mir geht's anscheinend noch gut genug, dass ich mich nicht aufreg, so
im realen Leben. Ja, genau, er regt sich auch nicht auf. Ja, und dann, ich fand das dann so erschütternd, dass dann, ich meine, er schwärmt ja von dieser Camille-Beziehung.
Da wollte ich gerade drauf kommen, ja.
Also
ja.
Es ist ja, das wurde ja schon angekündigt auf Seite 5 oder sowas, wurde uns ja Camille schon vor die Füße geworfen. Und immer wieder kamen diese kleinen Teaser, dass Camille was ganz Besonderes ist. Die ist nicht so oberflächlich wie diese Brünette da. Oder nicht wie Yuzu. Hm. Die ist nicht so oberflächlich wie Yuzu. Yuzu braucht 2 Stunden im Bad. Camille hätte, und die Brünette natürlich, die hätte nur eine halbe Stunde gebraucht. Camille hätte sich total gefreut über dieses Hotelzimmer, in dem sie jetzt gerade sind. Juso ist total verwöhnt, der ist da scheißegal. Ja? Und so kam das immer wieder rein. Immer wieder Camille, Camille, Camille. Und selbst diese Passage hat ja angefangen, naja, bevor ich zu Camille komme, müssen wir noch mal ganz kurz noch mal einen kleinen Umweg machen. Ja, also der hat uns ja so richtig, wer ist denn nur Camille? Die kann ja nur anders sein als Claire und Kate und Juso und wie sie nicht alle heißen. Helene war ja auch noch. Ja, ja und dann wird das so abgewickelt in so richtig kurzer Zeit. So, wir erleben so ein sowas wie so ein Abriss von so einer Klischee kleinstädtischen, kleindörflichen französischen Wohnen, ja. Und dann bumst der mit Hamm. Und wir wissen noch nicht mal so richtig, also es gibt keine Beweggründe dazu. Ja? Es geht nicht mal darum, dass der irgendwie unglücklich war oder so. Ja? Oder dass er sich gestritten hat oder sie vermisst hat oder. Darum ging es nicht. Und ist ja zweimal passiert. Einmal in Brüssel, einmal in Paris. Ja. Und er war ja sogar richtig erschüttert und er war traurig und hat sich richtig schlecht gefühlt, als Camille dann weggelaufen ist. Und dann sie auch noch geweint hat und die Sachen gepackt hat und weggegangen ist. Das fand ich ja richtig, richtig schlimm. Ja. Der hat sich richtig, richtig schlecht und schuldig gefühlt vor allem. Hat aber nichts gesagt. Der hat gesagt, ich könnte jetzt hier noch sagen, es tut mir leid und ich war betrunken, bla bla bla. Aber selbst das hat er ja dann. Er
sagt, ja. Komm. Also wir bekommen ja, das hast du ja eben schon gesagt, diese Klischeebilder eigentlich vorgesetzt, aber die sind ja so sehr ins Unendliche eigentlich gesteigert, dass es vollkommen unglaubwürdig ist. Also die stehen sich gegenüber beim ersten Treffen, 10 Minuten sagt keiner was und dann sagt Camille, hi, so nach dem Motto, ne? Und dann beginnt ein Gespräch erstmal so ein bisschen.
Das ist ja
vollkommen unrealistisch, ne? Also das ist ja nicht mal in einer, wenn ich mir das tatsächlich als den Anfang einer Liebesgeschichte vorstelle, ist das selbst
unglaubwürdig. Aber du hast es auch so verstanden, ja?
Ja, total.
Es ist im Sinne, die sind schon 10 Minuten unterwegs gewesen, dann gab es erst ein Hallo, ne?
Absolut, ja.
Ja, genau.
Und dann geht das dann noch so weiter. Er sagt ja dann, sie steigt dann zu mir auf den Vordersitz, wie sie es schon 1000 Mal, als hätte sie es schon 1000 Mal gemacht, als würde sie es noch 1000 Mal machen. Das ist so eine Selbstverständlichkeit eines Paares irgendwie drin, die aber dann, wenn man sich diese Passage weiter durchliest, fragst du dich, warum eigentlich? Weil es gibt dann keine größere Interaktion zwischen beiden. Wir wissen nicht mal, wie Camille aussieht. Es sei denn, ich vergesse das gerade, dass es vorher schon irgendwann mal beschrieben wurde, aber hier auf jeden Fall nicht. Wir haben gar kein Bild von ihr, ne? Und diese Art und Weise oder diese Feststellung, dass es ja anscheinend scheißegal ist, mit welcher Frau er jetzt gerade zusammen ist, so gefühlt, das wird ja auch nochmal klar an der Stelle, wenn er dann nochmal seine Frauen aufzählt und dann sagt er nochmal, ja, aber da gab es ja noch die hier, ich erinnere jetzt gerade ihren Namen nicht, aber Sie als Leser, wenn Sie aufmerksam waren, Sie erinnern das bestimmt. Da ging es, glaube ich, um Helene, ne?
Ja, ich glaube.
Das ist, glaube ich, der Name, der fehlt. Aber trotzdem ist das so, man kann sich da auch sehr gut ertappt fühlen im Sinne von, ja, war mir eigentlich auch irgendwie egal, ne? So, weil wir wissen ja eh, um was es dir geht. Und es geht ja, es ist vollkommen klar, dass aus nichts von all dem irgendwie eine Liebesgeschichte erwachsen ist, die es sich lohnt zu erzählen irgendwie, ne? Sondern es geht ja eigentlich immer nur um das eine dann im Endeffekt.
Und es ist nicht klar, warum jetzt Camille? Warum ist Camille jetzt so was Besonderes gewesen? Ja. Ja? Wir wissen von Claire, also der hat ja von allen irgendwie die sexuellen Vorzüge aufgezählt. Von Camille nicht. Wir wissen, er hat 2 Fotos. Einmal, glaube ich, sie auf einer Wiese und einmal sie beim Blowjob. Und das war's.
Das ist auch wieder diese Abwechslung von Liebe und Erotik, ne? Also er zeichnet da ja dieses Bild von ihr mit so einem T-Shirt, was zusammengebunden ist, auf einer grünen Wiese. Das ist direkt so ein Klischeebild, was wir kennen, was wir direkt auch irgendwie aus einem Film oder was weiß ich irgendwie uns vorstellen können. Und dann der nächste Satz, ja, und das andere ist irgendwie sie beim Blowjob dann irgendwie.
Ja, so. Aber wir wissen nicht, sonst hat er mal beschrieben, wie sie Sex hatten oder wie die aussah beim Sex oder was die gemacht haben, wofür die besonders gut war oder. Das war ja bei Camille gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, warum jetzt Camille aus der ganzen Reihe hervorstechen sollte, außer dieses wortlose, naja, eigentlich wussten wir es ja beide. Hat sie ja später auch noch gesagt. Also die hat, glaube ich, irgend sowas gesagt wie, naja, ich habe mich nur gefragt, wann du mich zu dir einlädst oder sowas. Irgendwie sowas war. Also für sie war es wohl danach auch klar.
Ja. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, ob das, was wir hier lesen, überhaupt irgendwie der Wahrheit entspricht. Oder ob das tatsächlich gerade dadurch, dass wir dann das Gefühl für die Zeitlichkeit irgendwann verlieren, dass wir uns auch gar nicht vorstellen können, dass jemand, der sich selbst so beschreibt, überhaupt so sexuell aktiv sein kann, auch mit so vielen anscheinend attraktiven Frauen dann irgendwie auch oder dann irgendwie so einen Zugang findet. Ob das nicht alles irgendwie so eine Art Rückblick ist auf Beziehungen, die so krachend gescheitert sind, wo es überhaupt keine Gefühle in irgendeiner Form gab. Weil irgendwie wirkt es auf mich so, als werden hier Beziehungen, die er vielleicht in der Vergangenheit hatte, irgendwie verschönert dargestellt, bis er dann irgendwo an einem Punkt kommt, wo er das nicht weiter erzählen kann. Und das, diesen Gedanken, der kommt mir dadurch, dass gerade alles, was wir hier irgendwie an Schönem sehen, dass das eben genau diese Klischeebilder oder diese übersteigerten Momente sind, die eigentlich so gar nicht real sein können. Wie eben dieses, wir gucken uns 10 Minuten an und irgendwie passiert nichts. Wie eben genau dieses Bild mit diesem T-Shirt auf der Wiese, wo wir sofort irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Film oder sowas im Hintergrund haben. Also so ein Klischeebild halt, was nichts mit der realen Welt irgendwie erstmal zu tun hat. Ich hab mir gerade überlegt, ob wir es hier mit einer Person zu tun haben, die eigentlich sexuell in keinster Weise irgendwie groß attraktiv ist, aber sich irgendwie in diese Geschichten dann auf eine Art und Weise reinbauen muss oder so Geschichten erfinden muss, damit irgendwie so etwas wie Zufriedenheit mit dem Vergangenen zurechtkommt. Weißt du, was ich meine? Darf ich das mal als Beispiel irgendwie versuchen?
Mach mal ein Beispiel.
Ich würde mal ein Beispiel machen.
Ich jetzt aber sage.
Stell dir mal vor, du bist nicht besonders sexuell attraktiv. Du siehst so aus wie Gollum. Sag ich mal so, ne? Ja. Und du hast aber trotzdem dann irgendwie einen bestimmten Zugang zu Frauen in einer gewissen Weise, weil du halt einigermaßen vermögend bist, weil du Geld hast, was ja bei ihm der Fall ist. Er hat ja einen sehr, sehr großen Job, sehr, sehr guten Job oder so, ne? Und dann kannst du aber irgendwie nicht vor dir selbst rechtfertigen, dass diese Frauen, mit denen du zusammen bist, dich sexuell gar nicht attraktiv finden und dass sie dich dann irgendwann nach einiger Zeit verlassen. Ich überlege gerade, ob man dann akzeptieren würde, dass man selbst das Problem ist oder ob man sich selbst lieber eine Geschichte baut, in die das dann irgendwie reinpasst. Also in der man selbst dann doch irgendwie einigermaßen gut rauskommt. Also nicht im Sinne von, dass die das lesen, dann einen für einen guten Menschen halten, sondern eher im Sinne von, ja, die Beziehung ist gescheitert, weil ich habe mich entschieden, mit jemand anderem Sex zu haben. So nach dem Motto. Weißt du?
Ja,
also so einen Ausweg zu finden,
wo man selbst... ich weiß, worauf du hinaus willst.
Wo man selbst irgendwie gut wegkommt, ja. Was aber dann in dieser Beschreibung dann total abstoßend auf andere Leute wirkt, weil diese Geschichte dann nicht zu Ende gedacht ist, weißt du, weil man irgendwie so einen gedanklichen Ausgang nimmt. Weil man kann sich ja nicht selbst plötzlich in die Rolle von einem Brad Pitt dann imaginieren oder es sieht auf einmal besser aus oder so, weißt du? Also man kommt ja nicht raus aus dem eigenen Körper.
Ja, ich fasse mal ganz kurz für mich zusammen.
Ja.
Also mein Punkt, den ich jetzt mitgenommen habe, ist, die enden ja alle, weil er sie beendet.
Ja.
Die Beziehungen. Ja. Und deine Hypothese ist es, dass das ist quasi so sein Schutzmechanismus, dass er jetzt uns die Geschichte erzählt, weil er hat er hat sie beendet, nicht damit er verlassen wurde.
Genau, das ist jetzt natürlich eine sehr weite Interpretation, aber die Grundlage dessen, ich frage mich, warum es so viele Unstimmigkeiten in diesen Erzählungen gibt. Warum das so fragmentiert ist, warum er teilweise wieder auf Sachen zurückkommt, warum wir diese Zeitlichkeit irgendwann verlieren, also im Sinne von, er weiß selber auch gar nicht mehr so ganz genau, wo er jetzt eigentlich ist. Und warum wir dann plötzlich sowas bekommen wie, zwei Menschen stehen sich 10 Minuten lang gegenüber und es passiert nichts. Als ob man so versucht, so einen romantischen Moment irgendwie so ins Übergroße zu steigern, weißt
ja,
du?
Ich weiß nicht, ich kann nicht ganz mitgehen.
Ja.
Dafür kommt er in dieser Geschichte aber viel zu schlecht weg. Dafür ist das, was er erzählt, nicht so heldenhaft oder so geil, wie es ist. Hm. Klar ist er schon der Geilste in seiner Welt. Das nicht, aber zumindest ist er, er weiß immer alles. So, er ist zumindest Experte in seiner Welt. Mhm. So. Da würde ich mitgehen. Dafür bereut er es zu sehr. Ja, dafür bereut er es zu sehr, dass das so funktioniert, dass es irgendwie so hinhaut. Also irgendwie kriege ich jetzt keine Worte dafür, aber es fühlt sich nicht an, als wären das Geschichten, die sich jemand ausdenken würde. Außer bei Camille vielleicht, weil da war ja irgendwas anderes. Und ich finde, diese Beschreibung mit, da haben wir 10 Minuten nichts gesagt und wussten eigentlich jetzt schon, dass wir irgendwie zusammenkommen, das ist so ein Ding, damit kann man so, da überhöht er diese Beziehung in im Rückblick. Hm. Da gehe ich mit, absolut. Hm. Aber nur das. Hm. Weil das ist so das einzige Ding. Wir sind ja auch etwa in der Mitte vom Buch. Ja, das ist so alles vorher, alles nachher. Also vor Camille und nach Camille. Hm. Und dann kam Camille. Mhm. Camille, die haben wir schon gesagt, die wurde uns ja ewig angeteasert. Und dann kam sie. Und das war einfach so besonders, dass es nicht auszudrücken ist. Also selbst wenn er sonst was für Gründe hätte, warum das jetzt Camille ist und keine andere, könnte er nicht sagen, mhm. weil das ist Magie. Das ist einmalig, das ist passiert plötzlich. Ja? Liebe auf den ersten Blick glaubt er ja eigentlich gar nicht dran, mhm. aber bei Camille war es so. Mhm. Und selbst wenn er nicht dran glaubt, bei Camille konnte er sich nicht dagegen wehren. Mhm. Camille war da und Camille war die Größte. Mhm. Und die war 5 Jahre miteinander zusammen und Camille ist mit ihm eingezogen und die haben ein tolles Leben gehabt. Ja, also das war so ein riesengroßes Ding und trotzdem kommt er da nicht aus seiner Schiene raus, mit anderen Frauen zu schlafen.
Genau, ja. Und er kommt aber auch nicht aus seinem eigenen Körper und aus einer Realität raus, die ja tatsächlich funktioniert. Das heißt, diese Fantasien, die er sich zusammenspinnt, die müssen ja dann irgendwo auch bei der Realität enden. Also er kann ja nicht irgendeine andere Person in diese Geschichten rein imaginieren, sondern da ist ja immer noch er. Und deswegen würde ich das so interpretieren, dass eben diese Erzählungen eben dann irgendwann auf seine Realität tatsächlich stoßen und deswegen wirken diese Geschichten dann auch so unpassend und deswegen ist es so, bereut er vielleicht auch immer noch Sachen, weil es ja darunter immer noch eine Wahrheit gibt, wo er vielleicht dann tatsächlich weiß, okay, vielleicht bin ich ja doch schuld oder vielleicht liegt das, dass das alles passiert ist, ja doch irgendwie an mir, dass das mit diesen Beziehungen nicht geklappt hat oder so. Weißt du? Also, dass es sozusagen nicht funktioniert hat, aber es hat nicht funktioniert, weil er mit irgendeiner anderen Frau nicht geschlafen hat, weil er mit irgendeiner anderen Frau geschlafen hat. Das ist, glaube ich, das, was so dazu gedichtet wäre in dieser Interpretation.
Außer bei Yuzu. Yuzu hat ja, da hat er ja nicht mit anderen geschlafen.
Das stimmt, ja.
Bei anderen, klar, gehe ich mit. Alle hat er irgendwie abgeschossen. Die eine für eine Brasilianerin, die ihn dann abgeschossen hat, aber das war ja nicht wichtig. Hm. Die wegen Helen und wie sie auch alle heißen, so. Aber bei Yuzu kam es nicht. Bei Yuzu hat er ja den Verdacht gehabt, dass sie ihn betrügt. Hm. Was er dann gestimmt hat. Und das schon über längere Zeit, dann ist er ja gegangen.
Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die Beziehung mit Yuzu noch so frisch ist und so nah dran, dass er im Prinzip Jahre noch.
Alt. Was? Die waren zwei Jahre zusammen.
Ja, ja, aber das ist ja relativ nah an der Gegenwart sozusagen, ne? Oder beziehungsweise an dem Hotel und da, wo wir jetzt sind sozusagen, ne? Also da könnte man ja sagen, okay, das ist noch so frisch, dass er sich das eigentlich gar nicht anders herauslegen kann. Aber wenn wir ganz weit in die Vergangenheit zurückblicken, ganz kurz, wenn wir ganz weit in die Vergangenheit zurückblicken und nochmal an vergangene Geschichten irgendwie, die unser Leben geprägt haben, irgendwie denken, dann ist es ja oft so, dass wir Sachen vielleicht aus Versehen aufgrund der fehlenden Erinnerungen dazu dichten, Sachen weglassen und so weiter. Und ich glaube, dass das im Endeffekt dafür sorgt, dass dann diese Geschichten irgendwie bei rauskommen, die vielleicht nach dem Motto, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das war, aber vielleicht war es ja so, weißt du?
Das heißt, je länger her die war, desto verzerrter oder desto mehr dazu gedichtet wurde.
Vielleicht, ja.
Okay.
Und vielleicht kriegen wir bei Yuzu ja gerade eben dieses realistische Bild, dass es eben daran lag, dass er nicht mehr sexuell attraktiv war und sie stattdessen irgendwelche Orgien teilweise mit Hunden gefeiert hat oder sowas, ne? So diese abgefahrene.
Ah, ich weiß noch nicht, es passt doch nicht alles so. Könnte ja sein, es könnte ja beides sein. Ja. So, es ist ja möglich. Bei Yuzu war Yuzu was anderes als die anderen?
Also Yuzu
war. Also für ihn war Yuzu, für ihn hatte Yuzu, also meine andere Frage, also anders formuliert, hatte Yuzu eine andere Rolle für ihn als Claire, Kate, gut, Camille sowieso und wie sie nicht alle heißen, für ihn.
Ich würde sagen, in der Erzählung ja, weil in der Erzählung ist es ja so, dass er im Prinzip über Yuzu ja nur meckert, so nach dem Motto, das ist ja diese Junge, die ganze Zeit am Handy nur ist und so, ne, und im Prinzip mit der unterhalte ich mich ja gar nicht. Und da fehlt dieser ganze romantische Überbau, der wiederum bei den Blicken in die längeren Vergangenheiten dazu kommt irgendwie, ne? Und das bringt mich irgendwie dazu zu denken, wahrscheinlich war es doch schon immer irgendwie so ähnlich wie bei Yuzu vielleicht. Nur dass es da eben diese romantische Verklärung im Rückblick gibt. Ja, bei Yuzu vielleicht noch nicht, weil es eben zu
früh ist. Und bei Yuzu war ja die romantische Verklärung die Brünette aus Spanien.
Ja, genau.
Die war ja stellvertretend irgendwie dafür da, weil, also Yuzu ist ja doof, aber die ist gut.
Genau. So ein Sehnsuchtsobjekt, was er dann in der Gegenwart hat.
Ja, und dann ist er auf der Suche gewesen.
Ja.
Könnte ja möglich sein. Ja, könnte passen.
Ja. Vielleicht. Ja,
vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Aber ich glaube auch nicht, dass das aufgelöst wird, falls es stimmen sollte.
Hier wird gar nichts aufgelöst.
Ich glaube, das wird offen bleiben.
Nein, nein, hier wird nichts aufgelöst. Das wird alles so bleiben. Ja. Ich bin mal gespannt, wie wir damit jetzt weiter umgehen.
Ja, ich,
weiß es ehrlich gesagt nicht.
Freue mich sehr drauf, weiterzulesen.
Ja, es ist irgendwie seltsam, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Ja? Vielleicht müssen wir auch irgendwie andere Worte finden oder einen anderen Zugang. Weiß ich nicht. Es fordert uns ja auch ein bisschen heraus.
Absolut.
Ja, weil so die eine Schiene so bei Miyazaki, sag ich schon, Murakami und bei King war immer ähnlich. Leute haben was gemacht und es gab mehrere Leute, wer hat was gesehen, so. Es gibt es ja hier nicht. Weiß ich nicht, wie wir damit umgehen. Ja. Wird ja nicht das letzte Buch in der Form sein, das wir irgendwie so in der Art und Weise besprechen.
Nö, wahrscheinlich nicht. Aber das muss ich dann schon sagen, ich glaube, das ist auch genau das Gleiche, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Das Lesen an sich ist ganz schön deprimierend, aber das Sprechen dann darüber und das Interpretieren ist das, was dann bei Werbecks Buch dann schon irgendwie Spaß macht.
Ja,
so, und das drüber
ich hätte gerne jemanden hier sitzen, der uns das mal erklärt. Ich hätte gerne jemanden sitzen, der uns Wellbeck mal erklärt und vielleicht was zum Buch erzählt. Weißt du, so Hintergrund, denkt, ja, oh, wow, okay, gut, das haben wir jetzt nicht gewusst.
Ja.
Vielleicht gibt es sowas auch nicht. Doch, gibt es.
Mit Sicherheit. Also mit Wellbeck haben sich bestimmt einige Leute, die auch vor allem wissenschaftlich in der Literatur arbeiten, bestimmt schon mit auseinandergesetzt. Dafür ist der Name viel zu groß.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe das Gefühl, wir verpassen irgendwas. Oder wir erkennen irgendwas nicht. Ja, es ist irgendwie da, wir erkennen es aber nicht, weil uns irgendein Schlüssel dazu fehlt, das zu erkennen. Ja, hast du am Anfang schon gesagt, es gibt so grobe Themen, die er immer irgendwie anschneidet, aber irgendwas können wir nicht erkennen. Aber das ist ja auch nicht unser Anspruch. Wir können ja auch nicht alles erkennen.
Ich finde das auch, das kann ja auch ein Ziel eines Autors sein, dass man jemanden genau in diesen Zustand der Ratlosigkeit hineinversetzt,
den
man hat. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass wir so viel übersehen, ehrlich gesagt, weil es wiederholt sich ja im Prinzip ständig und im Prinzip reden wir ja seit der ersten Folge, kreisen wir um diese Ratlosigkeit, die wir mit dieser Figur haben. Und ich glaube, das ist schon ein Ziel dann irgendwie, unabhängig davon, also es muss nicht wichtig sein, ob etwas ein Ziel eines Autors ist. Aber das ist, glaube ich, schon was dieses Buch dann bewirkt und wahrscheinlich auch bewirken soll.
Also ja, und wenn wir das einfach als Übertragung sehen, ne? Wenn wir schon ratlos sind bei dem, also wenn wir es jetzt mal wirklich hart übertreiben, wenn wir schon ratlos sind und uns sehr unwohl fühlen bei dem, was wir lesen von Florent, dann können wir uns nur ansatzweise vorstellen, wie ratlos Florent ist und wie unwohl sich er fühlt.
Ja. Ja.
Ja, wir sind mittendrin, ne?
Ja.
Ja, super. Und was ich noch sagen wollte, es ist ja auch nicht unser Anspruch, alles hier rauszufinden. Wir sind keine Literaturwissenschaftler, wir sind keine Wellbeck-Experten oder was auch immer. Wir sind ganz normale, random Dudes, die hier einfach ein Buch lesen und einfach darüber sprechen, so wie sie es verstehen. Mhm. Und darum soll es ja eigentlich gehen. Nur um das vielleicht nochmal klar zu machen.
Ja.
Ja. Auch für Leute, die einfach Bücher lesen und nicht noch ewig googeln, Wikipedia nebenbei noch aufhaben oder andere Sekundärliteratur, nur um das zu verstehen. Es geht darum, wie ist das Buch, wie funktioniert das für uns als Leser?
Genau, das möchte ich aber auch mal ganz kurz zum Verständnis auch für alle, die hier zuhören, direkt auch klar machen. Also ich hatte ja das Glück, zumindest im Ansatz mal in meinem Studium literaturwissenschaftlich zu arbeiten und habe das Gleiche dann nochmal später mit Film gemacht. Und was man da im Prinzip währenddessen lernt, ist, dass es eine allumfassende Erklärung von irgendeinem Werk gar nicht gibt. Es gibt immer nur einzelne Themen, die man sich sozusagen rausgreifen kann und man kann das literarisch analysieren. Das haben wir jetzt hier bis dato weniger gemacht, also keine Ahnung, über bestimmte Wortkonstruktionen, Satzkonstruktionen zu sprechen und so weiter und so fort. Ne? Aber im Prinzip geht es bei der Interpretation immer um das Rausgreifen von einzelnen Themen. Du könntest hier auch eine feministische Perspektive drauflegen, wenn du das wollen würdest.
Ja.
So. Ne? Also
nein, ich meine nur, wir müssen das nicht, ich will das nicht so akademisch rangehen, sondern es geht einfach, wir lesen alle Bücher, jeder denkt irgendwie ein bisschen drüber nach, manchmal denkt man einfach ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger drüber nach und wir verbalisieren das hier einfach, fertig, genau. Mehr ist es nicht. Ja. Gut, dann werden wir auch mal gucken, wie wir jetzt in den nächsten zwei Wochen mit Michel Houellebecq umgehen und Serotonin und würden jetzt Feierabend machen oder hast du noch was?
Wir machen Feierabend, wir weisen aber darauf hin, dass wir in der nächsten Episode die Seiten 202 bis 252 lesen werden.
Vielen Dank. Sollte euch noch was eingefallen sein, was wir jetzt in unserer Art noch nicht besprochen haben oder ihr habt eine andere Perspektive auf das Buch oder was auch immer, dann schreibt uns gerne einfach eine Mail bei Insta oder gerne auch ins Reddit-Forum, Nachwort Podcast, ist der Subreddit. Und dann hört ihr uns, wir euch nicht, ihr uns in zwei Wochen dann wieder.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.